Ja, ich freue mich sehr, noch einmal mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Und wir haben diese Predigtserie vor ein paar Wochen gestartet. Ein bisschen holprig wegen meiner Krankheit ist der eine oder andere Predigt gefallen. Aber ich bin dankbar für Geschwister, die mir hier Rücken halt gegeben haben. David kam, David Schneider, und hat hier einmal gedient, und andere Geschwister. Vielen, vielen Dank dafür. Ein heißer Start wollten wir hinlegen in diesem neuen Jahr. Ein heißer Start, weil Gott gut ist. Ein heißer Start, weil Gott uns mit Kraft und Dynamik erfüllt. Ein heißer Start, der richtig gut ist. Und wir haben über viele Begegnungen gehört, auch gestern Abend bei der Lobpreisabend, über diese Frau mit dem Blutfluss. Die hat eine Begegnung mit Jesus gehabt und ihre Situation wurde verändert. Und ich sage dir, es macht so viel Freude zu sehen, wenn Gott wirkt und wie er wirkt. Heute Morgen möchte ich euch am Folgendes mitnehmen. Ein Fullspeed oder nur auf Trab. Und ich denke, manchmal wollen wir Fullspeed sein als Christen. Wir wollen so viel von Gott erleben, aber manchmal statt Fullspeed sein, richtig in die Kraft Gottes, in dieses Flow, in diesen Fluss des Heiligen Geistes sein, sind wir mehr auf Trab, mehr auf so hippelig, mehr auf, ach ja, wir erleben hier mal was, erleben mal dort was, wir versuchen mal hier zu beten, wir versuchen mal da zu loben, wir versuchen irgendwie connected zu sein mit dem Heiligen Geist, und wir machen das so wie Trüppchenweise. Und Gott möchte, denke ich, dass wir richtig im Vollspeed sind seines Geistes, dass es ein Flow ist von oben zu uns in dem Herzen hinein und von unseren Herzen zu unserem Umfeld hinaus wiederum, dass das, was in unser Herzen nicht nur am Sonntag Menschen berührt, sondern jeden Tag Menschen berührt. Dass unser Glaube nicht nur am Sonntag sichtbar ist, sondern am Montag bis Samstag genauso sichtbar ist. Im Fitnessstudio, an der Arbeitsplatz, in die Uni, bei der Familie, beim Hobby, beim Verein, bei wo auch immer ich bin. Gott möchte, dass wir oder dass er in uns oder durch uns sichtbar wird. Und dass wir nicht so auf Trab sind. Mal Holy Spirit hoch, mal Holy Spirit down. War der Herr süß zu uns, sind wir hoch. War der Herr weniger süß zu uns, sind wir down. Nein, es gibt eine Art vom Glauben, und das ist auch eine Gabe vom Glauben, die einfach irgendwie schafft es, auf Gott immer zu schauen, egal wie die Umstände sind. Und dennoch werden wir heute einen Mann anschauen, der so viel erlebt hat, aber auch sich so viel stressen ließ, aber Gott war trotzdem mit ihm. Und das macht mir so viel Spaß, solche Männer zu sehen, solche Frauen Gottes auch zu anzuschauen, in unserer Zeit, die einfach irgendwie wie ein VW-Käfer geht durch die Wand und fährt trotzdem. Es fährt, es läuft. Und ich glaube, dass Gott sehnt sich nach solche überzeugten Männer und Frauen, die einfach entschieden sind. Und das ist der Unterschied, diese Entschiedenheit. Ich bin entschieden, ich laufe und lebe mit Jesus. Das ist im Prinzip dieses kleine Geheimnis, das uns diese enorme Kraft verleiht. Das sind nicht die 10-Schritte-Kurse, 10 Schritte zur unglaublichen Kraft im Glauben und die 10 Schritte zum Holy Spirit, Full Power. Nein, das ist diese Entschiedenheit. Ich gehöre Jesus und folge ihm nach und lass mich von ihm gebrauchen, koste das, was es kosten will. Und ich denke, solche Menschen können nur Vollspeed unterwegs sein. Das ist das einzige, das ist das kleine Geheimnis dahinter. Warum? Weil es gibt kein schwacher Holy Spirit. Es gibt kein Holy Spirit, Heiliger Geist bei mir, der mehr trainiert als der bei Gabe oder bei wer auch immer hier im Saal. Es gibt auch bei Jana, wenn sie den Heiligen Geist empfängt, meine Tochter, hat sie genau den powervollen Heiligen Geist. Weil es gibt keinen Junior Heiligen Geist. Sie muss nur in diese Erkenntnis reifen und mit diesem powervollen Heiligen Geist lernen zu leben und lernen, Gemeinschaft zu haben und dem zu betätigen. Betätigen heißt, Raum geben zu wirken, Erlaubnis geben zu wirken. Wieso? Der Heilige Geist ist eine Person und wir können auch den Heiligen Geist widerstehen, widersprechen, auch traurig machen, auch betrüben, sagt die Bibel. Wir verhalten uns zu Gottes Geist genau wie zu einer Person. Der Heilige Geist ist eine Person und keine Funktion. Und deswegen können wir auch im Heiligen Geist erfüllt sein, wir können vom Heiligen Geist geleitet werden, wir können vom Heiligen Geist inspiriert werden. Aber wie gesagt, es hat die und die Seite. Und deswegen möchte ich gerne mit einem interessanten Zitat anfangen, der Johann von Goethe gesagt hat. Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Ah, das ist schön. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Das fand ich sehr inspirierend. Das sagt auch die Bibel. Im Prinzip, wenn er, sollte er mal die Bibel gelesen hatte, hatte er auch gelesen, dass Glauben ohne Wirken tot ist und Wirken ohne Glauben genauso tot ist. Aha. Heiß. Der muss die Bibel, das kommt nicht von so allein. Der muss was gemacht haben mit der Bibel. Okay, lassen wir jetzt seine Persönlichkeit auf die Seite. Es ist nicht mein Thema heute, aber ich fand das sehr gut und bindet sich zusammen mit diesem Bibelvers, dass wir auch unser Glauben mit unseren Taten reflektieren können und zeigen können, oder? Und das ist das, was die Welt erwartet. Jeden kann sagen, ich bin ein Christ. Ich gehe in die Connect Church oder sonst irgendwo in eine Kirche. Das kann jeder sagen, kein Problem. Aber können wir das auch zeigen? Kann ich das auch repräsentieren? Kann ich das auch mein Gott repräsentieren in meinem Alltag? Hey, es gibt verrückte Männer und Frauen, die haben einiges getan und die sind richtig mit ihrem Leben vor Menschen, anderen Menschen gestanden und gesagt, hey, mein Gott ist gut. Gegen die Mengen, gegen die massive Mengen, und da wollen wir heute auch einer anschauen, nämlich den sogenannten auf Hebräisch Eliyahu. Eliyahu, sein Name ist Programm. Wieso? Das bedeutet, Yahweh ist mein Gott. Wenn ihr den Namen Eliyahu noch nicht verstanden habt, wir reden natürlich vom Propheten Elia, der auf Hebräisch mit Eliyahu geschrieben wird. Und das, dieses Wort besteht, eigentlich dieser Name besteht aus, von der Sprache her aus drei Teilen. El, Gott, dieses I am Ende Eli, also zeigt die Zugehörigkeit, mein Gott, mein El, mein Gott. Und Yahu ist halt die Abkürzung von Yahweh. Weil die Juden sprechen den heiligen Namen Gottes nicht. So wie zum Beispiel Jonathan. Jo ist Abkürzung von Yahweh, Jehova. Nathan bedeutet Gab. Jonathan oder Nathan. Nehmen wir mal umgekehrt. Nathan, Nael. Also El hat gegeben. Jonathan und Nathanael ist im Prinzip die gleiche Name, nur umgedreht. Von der Reihenfolge. Nur so als Bonusinfo. Kostet nichts mehr. Jetzt seid ihr, jetzt wisst ihr Bescheid, wenn mal euch ein Jonathan oder ein Nathanael vor der Augen kommt und sagt, hey, pass auf, wusstest du, dass du auch Jonathan heißt, wenn er Nathanael heißt oder andersrum auch? So ein bisschen könnt ihr ein bisschen jetzt die Leute, mit den Leuten ein bisschen Spaß haben. So, sein Name ist Programm. Yahweh ist mein Gott. Und das hat er in seinem Leben, natürlich hatte er seine Knackpunkte, seine Schwachpunkte, nicht umstritten, aber er hat so viele Ecken, wo er auch gezeigt hat, dass dieser Gott ein wahrer Gott in seinem Leben, dass dieser Gott mächtig in seinem Leben ist, dass dieser Gott real ist und einsetzbar ist. Ja, Gott ist einsetzbar. Ich habe einmal ein Posting auf Facebook gemacht zu einer Veranstaltung, wo ich gepredigt habe übers Wochenende und habe diese Posting mit Betitel Gott ist verfügbar. Und dann habe ich ein paar interessante Kommentare, wie Gott ist verfügbar. Du kannst doch nicht über Gott verfügen. Ich habe geschrieben, doch. Was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu. Steh auf und geh. Natürlich heißt das nicht, wir besitzen Gott im Sinne von, wir delegieren Gott. Wir herrschen über Gott. Aber er ist unser Besitztum. Er ist unsere Erbe. Sein Geist lebt in uns. Und sein Geist tut das, was er ist und wie er ist. Was ich habe, hat Petrus gesagt, das gebe ich dir im Namen Jesu. Ich besitze den Namen Jesu, ich gebe dir den Namen Jesu und Wunder passieren. Wow, das gefällt mir bisher, ist alles gut. Das gefällt mir total. Und deswegen möchten wir einfach mal ein paar Fakten, die Story ist viel zu lang, um alle Fakten zu nennen, nur dass ihr ein bisschen von der Geschichte das gesehen, gehört habt. Nämlich, es ging um die Tage des Königs Ahabs, der heiratet eine Isabel und wird König über Israel. Dieser König Ahab hat einfach ausgetickt und er hat einfach Böses getan. Er hat den anderen Götter angebetet als den Gott Israels. Er baut ihnen Tempel und er führte im Prinzip das Volk Gottes in Irrtum, was die Götzendienste angeht. Und so wandte er das ganze Volk vom Gott weg. Und hier möchte ich, das hat sehr viel durcheinander gebracht, so weit so, dass dieses Eliyahu, dieses Yahweh ist mein Gott, dieses Elia, packt sich zusammen, ärgert sich und geht zum König Ahab und sagt, okay, mit unserem Gott spielt man eigentlich nicht. Und weil du das machst, werde ich jetzt beten und Gott wird das so machen, dass in den nächsten Jahren nicht regnen wird. Und das lesen wir in 1. Könige 17. Opala. Gut, eine habe ich schon vergessen. Nur, dass ihr wisst, Baal ist Gott von Fruchtbarkeit und Sturm. Das ist wichtig für nachher. So wird Baal definiert als der höchste Gott damals in Israel. Und der ist sozusagen der Gott von Fruchtbarkeit und von Wetter sozusagen. Er ist für Wetter im Prinzip Sturm, für Regen und Wind zuständig. So nach ihrem Glauben damals in Kanaan. So. Und in 1. Könige 17,1 heißt das dort, der Prophet Elia aus Tischbe in Gilad sagte eines Tages zu König Ahab, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Wow. Moment mal. Elia, du nimmst doch hier Macht über Naturgewalt. Du sprichst hier in die Naturgewalt hinein. Du sprichst hier in eine Ordnung Gottes von den, meinetwegen, die vier Jahreszeiten hinein. Du sprichst hier in eine Ebene, die eigentlich dir nicht gehört. Wer bist denn du überhaupt? Um zu sagen, es wird in den nächsten Jahren kein Tau und kein Regen geben. Wer bist denn du überhaupt? Um über die Natur herrschen zu können. Allein die Gedanke, ich sage, wann es regnet und wann es nicht regnet. Hey, das haut mich um. Aber er wusste eins, Jahwe ist sein Gott, das sagt schon sein Namen und das ist mal wieder ein Programm. Er wusste, Gott ist mit ihm und wenn er das macht, dann macht er das, weil Gott das gesagt hat und das werden wir auch später lesen. So Gott, Elia geht, steht vor Ahab und sagt ihm, pass auf, weil ihr Götzendienst wird es nicht mehr in Israel in der nächsten, oder in Kanaan die nächste Zeit regnen. Die nächsten paar Jahre wird es keinen Regen geben. Und dann geht die Geschichte weiter, es entsteht Schrecken, Elia taucht ab, von Gott geführt, mal am Fluss, mal bei einer Frau, Witwe und so weiter, hat sich überall versteckt, wurde von Gott auf eine wundersame Weise versorgt und ernährt. Und dann traf eine Dürre im ganzen Land und es war richtig schrecklich, so weit so, dass die überall nach Wasser suchen müssten, um die Vieh Wasser zu geben oder schlachten, sterben lassen, vor lauter Durst, vor lauter Hunger. Das war nicht so lustig für König Ahab. Und weil er eine Lösung suchte, erließ er einen Haftbefehl oder einen Suchbefehl, eine Fahndung gegen Elia. Und er ließ ihn im ganzen Länder, in den ganzen Provinzen suchen. Und da kam immer die Antwort, wir wissen, er ist nicht bei uns. Und dann hat er das nicht geglaubt. Schwör mal, dass er nicht bei euch ist. Er ließ das Volk richtig schwören, dass er nicht bei ihnen ist. Er war nicht mehr zu finden, einfach verschwunden. Und da schickt König Ahab einer seiner Mitarbeiter namens Obadja und sagt, hey, geh mal, such mal, wo wir noch Wasser haben. Und dieses Obadja auf einmal findet Elia und sagt ihm, bist du nicht das, doch bin ich das. Und Elia sagt ihm, geh, sag dein König, ich habe Elia gefunden. Sagt, hey, Moment mal, wir haben überall nach dir gesucht. Wer bist du, wenn ich jetzt das mein König sage, der glaubt mir nicht. Und was, wenn der Geist dich entführt hat dann, und ich sage, du bist da, aber du kommst nicht, dann tötet mich der König. Er sagt, hey, mach dir keinen Kopf, geh, du sag nur dem König, ich habe Elia gefunden und ich werde mich heute noch diesem König Ahab zeigen. So weit geht diese Geschichte, so weit ist dieses Gott mit mir so verrückt, dass er so nach einem König, der ihn eigentlich sieht, sucht. Und das passiert tatsächlich, dass Elia sich dem König einfach stellt und sagt, hey, hier bin ich. Und Elia macht ernst, geht zum König Ahab und bekommt eine Audienz direkt beim König mit einer ganz besonderen Begrüßung. Lesen wir mal. Ahab begrüßte den Propheten mit den Worten, so, da bist du, da ist er ja, der Mann, der Israel ins Verderben gestürzt hat. So eine Begrüßung, so eine königliche Begrüßung. Stell dir vor, du gehst vor dem König und das Erste, was du hörst, also, du stehst vor Greta und sagst dir, du hast unsere Umwelt verschmutzt, weil du ein SUV fährst. So nach dem Motto, das wäre eher Begrüßung zu mir, weil ich ein SUV fahre. Übrigens, das ist Euro 6, okay? So, sei lieb zu mir. Das ist ungefähr so. Der geht zum König und der König sagt ihm, hey, du hast uns ins Verderben gestürzt. Du hast unser Land kaputt gemacht. Elia lässt das ihm nicht gefallen und er antwortet, Elia widersprach, nicht ich bin an diesem Unheil schuld, sondern du und deine Familie. Ihr macht euch nichts mehr aus den Geboten des Herrn. Stattdessen wirfst du dich dem Götzen Baal an den Hals und verehrst seine Statuen. Ui. So eine Antwort bekommt König Ahab von Elia: Nicht ich bin schuld, sondern du bist schuld. Und er begründet: Du hast Gott aus deinem Leben und aus dem Leben unseres Volkes hinausgenommen. Und du hast angefangen, nach anderen Lösungen, nach anderen Göttern, nach anderen Mächten zu suchen, die eigentlich uns nicht gehören. Du hast angefangen, andere Hilfsquelle zu suchen, die uns nicht gehören. Du hast andere Götter angebetet, die uns keine Verheißung vom Leben und Freude gegeben haben. Du bist schuld daran, nicht ich. Du hast dich von Gott abgewandt und jetzt kassierst du ab, so nach dem Motto. Richtig, eine ganz, ganz, ganz harte Sache. Und Elia lässt sich nicht unterbrechen und geht weiter und sagt dem König Ahab, was er jetzt machen will. Und dieses Elia Jahwe mit Gott geht Vollspeed gegen 850 Propheten, die gegen Jahwe waren. Ja, ja, 850. Wieso 850? Hier ist die Zählung. Das waren 450 Baal-Propheten. Das waren 400 Asherah-Propheten. Also das steht in diesem einen Vers, 1. Könige 18, 19. Wenn ich gut gerechnet habe, sollten das 850 gewesen sein und dazu noch das Volk, König, Königshaus. Und Elia sagt, okay, ich möchte gerne, dass ihr alle zum Berg Karmel, das ist im Norden Israels, heute Haifa, bei Haifa ist das. Er will, dass ihr alle dorthin geht und dann beginnt sozusagen ein ganz, ganz gewaltiger Tauziehen. Und dann möchte ich gerne euch das kurz vorlesen. 1. Könige 18, springen wir zu Vers 21. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief: Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Ich liebe diese Übersetzung von der Hoffnung für alle. Geil. Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Wenn es aber Baal, dann dient nur ihm. Das Volk sagte kein Wort. Ich möchte kurz, dass wir das hier uns anmerken. Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Junge, Junge, das waren Tausenden von Menschen vor seinen Augen gestanden. Allein die Priester von Benesais waren fast 1000 mit 850 Mann. Das ganze Volk, alles. Und Elia hat nichts Besseres zu tun, allein, als sie zu schuldigen. Und sagen, hey, wie lang wollt ihr hin und her tanzen? Wie lang wollt ihr zwischen die zwei Parteien wanken? Wie lang wollt ihr noch unentschieden sein? Deswegen habe ich gesagt, das Geheimnis hinter der Power Gottes ist entschieden sein. Vom Herzen entschieden sein. Nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen. Entschieden Gott nachfolgen. Entschieden sein für seinen Willen. Ja, koste, was es kosten will. Ich bin entschieden. Ich laufe Jesus hinterher und ich bekenne ihm als mein Gott und als mein Herr und koste das, was es kosten will. Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten sozusagen gleichzeitig tanzen? Und ich sag dir, das ist klar, diese Tanzerei hatte ich auch in meinem Leben als junger Mann. Als ich zurück zu Gott kam, nach 4, 5 Jahren Distanz von Gott, und ich wollte mal hin und mal her und mal hin und mal her, bis dieser Prophet mir begegnet ist und hat mich wieder, mein Leben wieder so auf Gottes Spur zurückgebracht hat. Und ja, ich kenne diese Tanzereien. Ja, ich weiß manchmal, wenn das auf hoch ist, dann bin ich begeistert von Gott. Und wenn das vielen Fragen, die wir immer wieder mal haben, wenn es ist so, unser Leben ist für eine Achterbahn und das ist ja kein Geheimnis. Es ist überhaupt kein Geheimnis. Wir dürfen aber uns den Glauben zu Gott nicht von dieser Achterbahn abhängig machen. Er ist gut, wenn wir am Gipfel und er ist super gut, wenn wir im Tal sind. Das ist meiner Meinung nach, meine persönliche Meinung und Definition von Glauben, von wahrer Glauben. Ich liebe und lobe Gott am Gipfel und liebe und lobe Gott auch im Tal. Übrigens habe ich mal gehört, dass die Früchte nicht am Gipfel, sondern im Tal liegen. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich habe gehört, dass die Früchte im Tal sind und nicht am Gipfel. Wie das mit den Weinbergen ist, weiß ich auch nicht, aber fiel mir gerade ein. Aber tatsächlich, man pflanzt in der Regel unten. Geht auch Wasserversorgung etc. Wow. Deswegen, wo stehen wir? Wie lang wollen wir noch tanzen? Und da startet Elia so eine Feuer-Challenge, so eine Wettbewerb. Der startet so was Gewaltiges. Ich denke, hey, wie viel Mut muss man haben, um überhaupt an sowas zu kommen? wie viel Glauben an dieses Jahwe muss man gehabt haben, um so ein Challenge überhaupt ins Leben zu rufen? Und er sagt, okay, lesen wir zusammen, was diese Challenge war. Den Propheten von Baal, also er hat gesagt, wir bringen Rinder, wir machen Altäre, wir legen Fleisch aufs Holz und wir beten an und der Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Das war diese Feuer-Challenge, okay? Und dann sagt er, dann ruft ihr die Propheten von Baal, euren Gott, an. Ich werde aber zum Herrn beten. Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Der Kanzelvolk rief, ja, das ist gut. Oh, wäre Elia Italiener, haben sie alle giusto gesagt, oder giusto, so richtig. Ohne Wenn und Aber. Und wir wissen von dieser Erzählung, dass Elia das getan hat, dass die Baalim ihren Altäre gebaut haben, Holz gemacht haben, Opfer geschlachtet haben, die Stiere. Und die haben das Fleisch gelegt und die fingen an, richtig zu rufen. Hey, Baal, Baal, hilf uns, Baal, Baal, antworte uns, Baal, Baal, lass Feuer fallen. Baal, kommt und rette uns und mach. Und das ging stundenlang. Wenn wir später von der Stunde des Opfers, an dem Elia geopfert hat, auf heute gerechnet ca. 15 Uhr, die typische Zeit, um ein Opfer am Altar zu bringen für Gottes Volk, so das sagt die Opferzeit. Also sie fangen von morgen bis Mittag, bis Nachmittag und als sie dann nichts gebracht haben und natürlich kein Feuer von Baal kam, fing an Elia zu lästern. Hey, schreit doch lauter. Vielleicht ist euer Gott im Urlaub, vielleicht lebt er noch. Vielleicht, keine Ahnung, und dann fangen sie an, wie die Rituale damals auch beim Götzendienst waren, sich selbst zu verletzen mit Schwerten und mit Lenze und alles Mögliche, sich Schmerzen zuzufügen. Und dann denke ich mir, Halli, hallo, Kuckuck. Welcher Gott möchte, dass du dir so weh tust? Stell dir vor, ich weiß nicht, wer hat Töchter hier? Darf ich mal kurz ansehen? Alle, die Töchter haben, ja, wunderschön. Jetzt stell dir vor mal, deine Tochter kommt zu mir, voll mit den geschnittenen Händen und hier und die blutet verrückt und sagt dir, Papi, ich habe das einfach für dich gemacht. Okay. Hey, ich nehme mich sofort in die Psychiatrie, das will ich gar nicht sehen. Erschieß mich lieber, bevor ich das sehe. Was willst du dieses Mädchen sagen? Oder den Jungen, mir egal. Stell dir vor, Papi, das habe ich für dich gemacht. Kein Vater, kein normaler Vater will sich freuen, oder? Kein normaler Elternteil wird das loben und preisen, oder? Aber an sowas haben sie damals geglaubt. So, sie rufen ihren Götter und das bringt überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Und ich denke manchmal, wie oft geht es uns so ähnlich, dass wir versuchen, rufen und labern und wiederholen. So, laber nicht wie der Heiden, sagt, heißt das im Neuen Testament, nicht mit vielen Worten, sondern diese Erkenntnis, die Entschiedenheit macht den Unterschied. Nicht das viel labern, nicht das viel wiederholen. Die Entschiedenheit und Glauben an diesem einen absoluten, wahrhaftigen Gott, das ist das, was den Unterschied macht. Nicht die Formel. Nicht, ich liebe das, wenn man beim Heilungsseminar ist, wo die Leute schult unterwegs auf Heilung, welche Sitze so alles rauskommen und welche Theorien noch dabei kommen und was soll ich sagen und wie soll ich in Macht reden und so weiter. Dann natürlich gebe ich ein, zwei Beispiele. Ich bin ja da, um zu lehren und zu trainieren. Das ist klar. Aber manche denken, wow, wie viel Formel steht in unser Kopf. Wahnsinn. Das macht aber nichts. So, die Propheten schaffen das nicht. Dann springen wir ein paar Verse weiter ab zu 36 und dann schauen wir mal, was Elia gemacht hat. Und dann heißt dort, zur Zeit des Abendsopfers, also etwa 15 Uhr, trat Elia vor den Altar und betete laut. Und jetzt pass auf, dieses Gebet, wie geil die ist. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, also Jakobs. Gott hat ja seinen Namen von Jakob zu Israel gewechselt. Also Gott Abraham, Isaak und Jakob, der definiert genau, ich bete nicht zum Baal, ich bin mir bewusst, mit wem ich gerade rede, mit Gott, der Allmächtige. Oh, Halleluja. Heute sollen alle erkennen, dass ich cool bin. Nein, dass du allein der Herr, der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf dein Befehl hingetan habe. Und jetzt habe ich euch gesagt, vorher denkt dran, diese Bitte ging er, weil er scheinbar auf Gottes Stimme gehört hat und sagt, Elia, mach das. Die sollen erkennen, dass ich dir diene. Die sollen erkennen, du bist der mächtige Gott und dass du mir diese wunderschöne Idee, diese Witte im Kopf einfach hineingesetzt hast. Und er macht weiter. Er höre mein Gebet, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder zu dir dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und nicht das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben legte die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen: Der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Wow. So eine Machtdemonstration. Und wenn wir in die Details gehen, wissen wir, dass die Baalim-Propheten haben halt einen trockenen Altar gehabt. Elia ließ Wasser dreifach drauf lassen, jedes Mal um die 14 Liter Wasser obendrauf, nochmal und nochmal, dreimal, ließ er Wasser obendrauf kippen und er betet dieses Gebet: Gott, lass jeden wissen, dass du der Wahrhaftige bist. Meine Frage an dich, wenn du für jemanden betest du, hast du in deinem Herz, oh, was, wenn das nicht passiert? Oder kann man auch mal denken, Herr, lass ihm erkennen, dass du der Herr bist. Lass sie erkennen, dass du der Herr bist. Halleluja. Ich weiß, was predigt der Mann vorne, aber der selber ist unter Schmerzen. Als Jesus mich geheilt hat, lag er auch unter Schmerzen, unter massiven Schmerzen. Da sind meine Klacks nebenan. Ich höre diese Frage gerade in meinem Geist. Ja, Gott ist Heiler, davon bin ich total überzeugt. Du kannst gerne denken, fühlen, es ist deine freie Wille. Wir haben ja Demokratie im Land. Aber ich sage dir eins, Gott ist der wahre Gott. Er ist der Heiler, der ist der Herr, der ist der Yahweh Rapha. Und keiner von uns mit keinem Umstand kann auch ansatzweise, nicht mal ein halber Millimeter, an diesem Gott was ändern. An seine Herrlichkeit, an sein Wesen, an seine Göttlichkeit, an seine Pracht. Er ist Gott und souverän und das ist gut so. So, Gott reagiert Full Speed auf ein Full Speed Glauben. Ich nenne das jetzt mal so. Gott spielt mit. Das ist gewaltig. Wenn du mal in Israel mit gewesen warst oder noch diese Reise mitkommen möchtest, werden wir diese Stelle am Karmel besuchen. Und an das noch einmal denken. Und noch einmal die Story hören, wie hier Gottes Herrlichkeit gezeigt wurde vor so vielen Menschen. Und wir wissen, die Ende vom Story ist, Elia führt sie alle nach Kishon runter und schlachtet sie, lässt keiner leben. Er erfüllt im Prinzip ein Gesetz von 5. Buch Mose und sagt, hey, wenn es besagt dort, dass wenn jeder ein anderer Gott dient als Yahweh, der soll einfach abgekupft werden. Ja, das kam von Gott, ja natürlich. Weil da war noch nicht die Gnadenzeit und Gott lässt sich nicht spotten. Das hat mit uns der Gnadenzeit wenig zu tun. Also ich glaube nicht, dass heute Gott sagt, Timmy, führ mal diese Götzen irgendwo an Donau runter und lass Köpfe rollen. Dann kann er lieber ein paar ISIS-Leute berufen. Vielleicht sind sie etwas fähiger als ich, Menschen zu töten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Gott das heute nicht tut, weil Gott ein gnädiger Gott ist. Früher galten andere Gesetze. Ja, das gab im Alten Testament. So ungern ich das sage, so ungern, dass wir vielleicht lesen und hören, ja, das gab bei Gott. Weil Gott sich einfach nicht spotten lässt. Gott ist souverän. Und es geschah in der Zeit, wo es diese Macht gab, wer ist der wahre Gott? Wer etabliert seine Souveränität? Baal und ihren Propheten oder Yahweh im Himmel und seine Macht? Ein Mann gegen Tausenden, weil er einfach einen Unterschied gehabt hat in sich. Er hat einfach diesen Unterschied zeigen können. Meine Frage an dich, rechne ich täglich mit Gott oder mit was sonst? Rechne ich mit Gottes Handeln? Rechne ich mit seinem Tun? Rechne ich mit Himmel in meinem Herzen? Rechne ich, dass Gott richtig mehr als mächtig ist und mehr als fähig ist zu tun und zu lassen? Rechne ich damit, dass Gott wirklich Sachen tun kann in meinem Leben, die so, lass mich das so mal in der Jugendsprache sagen, die so abgefahren sind? Wenn Gott den Himmel Feuer spucken lässt, ist es echt abgefahren. Später wissen wir, dass Elia ging und die Strafe war erstmal kein Wasser, jahrelang kein Regen. Später geht Elia und betet und kniet und siebenmal schickt er seinen Diener hin und her Richtung, schau aufs Meer, kommt das, und dann gibt es siebenmal. Stell dir vor, du wärst diese 7 Mal hin und her gegangen. Schau, ob eine Wolke kommt. Schau, ob das Wetter sich ändert Richtung Meer. 7 Mal, beim 7. Mal. Sagt er, ja, ich sehe eine kleine Wolke, so groß wie eine Hand von einem Menschen. Und sagt, okay, der Regen kommt. 7 Mal. Stell dir vor, ich schicke dich 7 Mal hin, ergebnislos. Oder 6 Mal. Ergebnislos. Willst du ein 7. Mal hin? Dranbleiben, Freunde, und glauben an Gottes Verheißungen. Ministry Time. Welchem Druck gebe ich immer nach? Isabel kam mit ihren so vielen Propheten, die eigentlich für Einschüchterung, Manipulation und Kontrolle bekannt ist in der Bibel. Sie kam mit ihren Propheten und brachte Gift ins Volk, im Volk Israel. Und das Volk Israel vergaß die ganze Herrlichkeit Gottes und fangen an, Götzen zu dienen. Sozusagen Gruppenzwang. Ich habe so einen lustigen Spruch neulich gelesen. Gruppenzwang nicht mit mir, ich mache freiwillig mit. Sind wir nicht manchmal so gestrickt, Gruppenzwang? Ja, ich mache freiwillig, alle machen. Alle gehen, alle tun. Alle gestalten. Und da zwingt man sich so kulturell gesehen, so Gruppenzwang in irgendeine Labyrinth, aus dem man kaum mehr rauskommen kann. So, wo gebe ich immer nach? In mein Glauben, in mein Leben, in meine Entscheidungen? Kann man Gott mit Feuer antworten? Traue ich Gott das zu oder nicht? Dass er Wunder über Wunder tut. Dass er Wunder über Wunder tut. Ich sage dir, du kannst Wunder erleben. Wenn ich die Frage beantworten darf, warum bisher nicht, vielleicht liegt es, vielleicht, weiß ich, behaupte es nicht, ich werde es dir nicht vor. Aber vielleicht, vielleicht, du kannst das selber, liegt das an gewisse Entschiedenheit, an gewisse Konsequenz, an gewisse Ich will es haben. Frage ich, willst du es oder willst du es wirklich haben? Entschiedenheit, das macht den Unterschied. Diese Entschiedenheit macht den Unterschied. Krank zu sein und sagen, Herr ist mein Heiler, das ist ein Unterschied, das ist Entschiedenheit. Kein Hoffnung zu sehen und Hoffnung auf Gott setzen, das ist Entschiedenheit. Deswegen war ich total berührt von meinem Telefonat mit Ludwig. Menschlich gesehen, keine Hoffnung, aber er sagt, wow, ich habe Hoffnung, mein Gott ist gut. So am Telefon, so mit Leukämie akut. So nennt man diese Krankheit. Akute Leukämie, hat er mir extra gesagt. So nennt man diese Krankheit. Akute Leukämie, es ist Endstadium. Und sagt man, das ist für mich wow. Das lobe ich, das feiere ich. Das ist für mich vorbildlich, ohne Ende. Mach dir keinen Vorwurf, wenn du es bisher nicht geschafft hast. Aber bitte, bleib nicht jämmerlich. Fang an, Gott zu bekennen. Du kannst heute einen Unterschied machen und sagen, okay, vielleicht habe ich es bisher nicht geschafft. Wir sind alle auf dem Weg zum Trainieren, zum Wachsen. Du bist nicht schlechter, weil du es vielleicht bis heute nicht geschafft hast auf die Ebene. Aber ich möchte dich gerne auf diese Ebene hin motivieren, hin trainieren, hin ermutigen. Einmal was gegen deinen Verstand im Glauben zu sagen, da fang an, dein Glauben zu wachsen. Und meine dritte, an dieser Stelle brauche ich Feuer von oben. Da, wo du aufgehört hast, Gott zu vertrauen, dass er doch was tun kann. Da, wo du vielleicht aufgehört hast zu glauben und die Hoffnung vielleicht verloren hast. Vielleicht hast du resigniert. Wird Gott das noch tun? Ich mache es ein bisschen spitz und ihr vergebt mir bitte dafür. Statt die Frage, warum hat Gott meinen Pastor nicht geheilt, geh zu deinem Pastor, hey, im Namen Jesu, steh auf und geh. Im Namen Jesu, Bandscheibe, geh zurück, wo du hingehörst. Das hat mir ehrlich gesagt besser gefallen. Aber wie gesagt, die Fragen sind auch berichtigt. Ist es alles okay? Macht euch keinen Vorwurf, alles in Ordnung. Aber dorthin wollen wir kommen. Statt zu sagen, Gott, wozu, wieso, weshalb, warum? Gott, in deinem Namen sprechen wir. Wir übernehmen Kontrolle. Es regnet nicht, dass jeder Mensch weiß, dass du der Herr bist. Bis ich sage, es regnet. Gewaltig. Gewaltig. Das ist Glaubenskraft, Freunde. Ganz ehrlich, ich zittere jedes Mal in Israel, wenn ich am Berg Karmel stehe, wo diese Gedenkstätte von Elia ist. Und ich denke, was, ich sage jetzt nicht, aber was für Mentalität muss das gewesen sein, um so weit zu gehen? Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte gerne mit dir beten. Ich möchte gerne mich eins machen im Gebet für deine Situation. Ich möchte mich gerne eins machen mit dem Gebetsteam für dein Leben, für deine Situation. Ich möchte gerne mit dir zusammen glauben, dass Gott in dein Leben heute Morgen mit Feuer antwortet. Ich möchte gerne mit dir glauben heute Morgen, dass Gott eine Veränderung schenkt. Und ich möchte gerne, dass du auch mit dir eine Entscheidung triffst. Ich fange an einem Gott zu glauben, der mit Feuer antwortet. Nicht antworten würde, antworten kann. Tu mir einen Gefallen. Ich glaube an einen Gott, der mit Feuer antworten kann. Ich glaube an einen Gott, der mit Heilung antworten kann. Ich glaube an einen Gott, der mit Versorgung antworten kann. Das ist mein Glauben, Freunde. Das ist mein Glauben und auch für dein Leben. Deswegen möchte ich euch gerne dazu ermutigen, wenn du heute das mit Gott machen möchtest und sagst, ich brauche Feuer an dieser Stelle vom Himmel, komm einfach nach vorne. Das Gebetsteam wird auch nach vorne kommen. Und wir möchten einfach mit dir glauben, dass Gott mit Feuer antwortet in dein Leben heute. Dass das Unmögliche passiert, dass nasse Altäre in dein Leben brennen, weil Gott mächtig ist, auch nasse Altäre ins Feuer und in Flamme zu stecken. Amen.